Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 61. Folge Och eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, diskutieren heute die Frage, ob ein Krimi besonders spannend sein kann, wenn er eigentlich gegen alle Krimi-Regeln verstößt. Es geht um die deutsche Miniserie Spuren in der ARD-Mediathek und im Ersten. Danach folgt die Serie, die mit den ersten beiden Staffeln atemberaubende 43 Emmy-Nominierungen sammelte. Die intelligenteste Hotel- und Luxusserie der Welt startet in ihre dritte Staffel, The White Lotus, Urlaub diesmal in Thailand, zu sehen bei Wow und bei Sky. Danach geht es in den Waldweg 10 und ins älteste Smart Home Deutschlands. Die Miniserie Cassandra mit unter anderem Mina Tanda und Lavinia Wilson läuft bei Netflix. In unserem vierten Thema reisen Jan und ich in die englische Provinz, ins fiktive Danbury. Hier trifft britischer Kitchen-Sink-Realismus auf geriatrische Zombies und Coming-of-Age-Geschichten. Funktioniert die Serie Generation Z in der ZDF-Mediathek und bei ZDF-Neo? Lieber Jan, wir haben heute alles dabei, von extrem realistischen Szenarien bis extrem unrealistischen. Und dann würde ich sagen, zwei von unseren vier Serien, die haben so ein bisschen beides in einem interessanten Mix. Führt mich zu der Frage, was magst du lieber, das eher eskapistische Genre oder das realistische Seriengenre?
Also so einen flotten Eskapismus mag ich schon ganz gern, aber ich habe generell, glaube ich, lieber zumindest realistische Bezüge in einer Serie. Etwas, was sich komplett von der Realität entkoppelt, das ist nichts für mich. Deswegen mag ich auch so Superheldenstoffe und Action-Scheiße nicht so gerne, weil das irgendwie alles nur noch reines Gepose ist und so. Und von daher hier ist tatsächlich bei allem was dabei. Zombie-Formate ist allerdings so ein Thema, was dann wirklich auch sehr, sehr weit ab ist vom Schuss.
Bist ja auch ein Horror-Fan, ne?
Ich bin
das
ja
ist
auch
jetzt nicht unbedingt Realismus.
Nee, aber ich mag Horror, wenn er halt realistisch ist. Also auch so Found-Footage-Formate und so weiter. Also wo halt nicht irgendwie einfach nur ein Slasher durch die Gegend läuft und Leute in den Keller jagt, obwohl sie auch raus aus der Tür laufen könnten und sowas. Mhm. Bin ich nicht so ein Fan, aber wenn das so ein bisschen psychologische Tiefe hat, finde ich das ganz geil. Aber generell habe ich, glaube ich, eher so einen Bezug zu realistischen Themen. Und ich mag es ja auch, wenn etwas extrem reduziert ist und gar nicht so viele Effekte aufbläst.
Mal gucken, ob wir heute noch bei den beiden Formaten, oder vielleicht sind es ja sogar mehr, die ich angedeutet habe, noch über interessante Mischungen zwischen Realismus und Eskapismus.
Wie ist denn bei dir? Also weil du bist ja auch offen
ja, für alles. Ja, ich habe mir auch Gedanken gemacht. Ich glaube, dass du wahrscheinlich derjenige bist von uns beiden, der mit krassem Eskapismus besser zurechtkommt. Ich erinnere da an so ein paar Serien, die mir einfach zu künstlich sind, die du magst.
Wie Sex Education.
Ja, genau. Also, ja. Wir kommen nachher tatsächlich, wir haben einen kleinen Bezug zu Sex Education heute. Genau das Beispiel, das hatte ich auch neulich mit jemand anderem, wo ich sagte, ja, manche Leute lieben Sex Education, ich kann damit irgendwie nichts anfangen. Und das hat, glaube ich, genau mit dieser Künstlichkeit zu tun. Aber lass uns ruhig jetzt mal, bevor wir in die ganz große medientheoretische oder filmtheoretische Diskussion kommen, zu unserem ersten Thema, mit unserem ersten Thema einsteigen. Die Serie oder Miniserie oder früher wäre es wahrscheinlich ein Zweiteiler gewesen, Spuren in der ARD-Mediathek schon länger, seit 7. Februar. Und wenn ihr den Podcast ganz frisch hört, könnt ihr auch noch in die Samstags-Primetime vom 1. am 15. Februar reinschalten. Da läuft das Ding beeindruckend, füllt die gesamte Primetime ab 20.15 Uhr über 3 Stunden. Ja, Spuren, wie sieht's aus, Jan?
So Stichwort Eskapismus, es spielt in einem fiktionalen Ort, das frage ich mich immer so ein bisschen, warum sind eigentlich die Orte in praktisch allen fiktionalen Formaten, die wir mittlerweile zu sehen bekommen, die nicht in den Großstädten spielen, immer in Orten, die es nicht gibt?
Hier ist es. Kann ich dir beantworten, die Frage, jetzt oder später?
Shoot!
Spuren erzählt ja von zwei wahren Kriminalfällen oder drei, je nachdem wie man sieht. Und die spielen halt in kleinen Orten in Südbaden, also haben sich da zugetragen, das ist ja True Crime. Und ich habe auch dazu ein Interview gemacht mit Nina Kunzendorf, die Chefermittlerin spielt. Und weil das da in diesen kleinen Gemeinden halt sehr schmerzhaft ist, was da passiert ist, also der Mord selbst, die Nachforschung, die Verdächtigung, die Unruhe, die Angst, wollte man praktisch diesen Ort nicht nochmal durch die Serie in den Fokus rücken und die Leute da in Ruhe lassen.
Darum okay, alles klar. Bei Cassandra ist es auch ein fiktiver Ort namens Wühlheim. Okay, dann hat es hier also einen guten Grund. Es spielt im badischen Buchingen, das es nicht gibt, ein fiktionaler Ort, in dem eine Joggerin, der wir morgens noch ganz kurz dabei zusehen, wie sie sich von ihrem Liebsten verabschiedet, alles in relativer Harmonie. Und kurz nachdem sie tot aufgefunden wird, wird eine Soko ins Leben gerufen, die geleitet wird von einer Kriminalrätin namens Kramer, die zurückgekehrt ist. Also die hat mal gelebt in der Region, ist jetzt nicht unmittelbar im Zusammenhang mit dieser Ermittlung, aber praktisch zeitgleich zu dieser Ermittlung zurückgekehrt nach Buchingen und leitet da mit dem zurückgebliebenen oder daheimgebliebenen Kommissar Riedle diese Sonderkommission, um diesen Mord auf die Spur zu gehen. Und während sie das tun, stoßen sie auf zwei weitere Sexualmorde. Also es ist jetzt schon ein bisschen gespoilert, aber es hat einen sexuellen Hintergrund. Der eine ist schon länger her, der andere vollzieht sich kurz danach. Und die beiden ermitteln halt in einer relativ großen Einheit von bis zu 40 Leuten, was die miteinander zu tun haben können, ob sie etwas damit zu tun miteinander zu tun haben, das ist überhaupt nicht geklärt. Und stoßen dabei nicht nur auf allerlei Rätsel und Ungereimtheiten, sondern auch auf so eine Provinzregion, die sehr, sehr nervös reagiert und die üblichen Vorurteile pflegt. Es kommen dadurch schnell also rassistische Stereotype ins Spiel, weil die angrenzende Flüchtlingsunterkunft inkriminiert wird und das Ganze wird inszeniert von Stefan Kromer, diesmal nicht mit Daniel Nocke.
Genau.
Der das Drehbuch von Robert Hummel und Martina Mouchot, du hast es ja schon angedeutet, extrem auf den Ermittlungsprozess reduziert. Das heißt, wir erleben anders als in vielen anderen Krimis, also praktisch in allen anderen Krimis heutzutage, den Ermittlungsprozess in seiner Reinform. Also wirklich, wir schauen praktisch wie so in diesen Forensik-Pornos wie CSI, ohne dass da jetzt hier ständig irgendwelche Lichter flimmern und sowas, wirklich tief in die Arbeit des Ermittelns rein, also bis hin zur Spurensicherung. Und manchmal guckt man dieser Serie dabei zu, wie Leute ein Gebüsch untersuchen und du guckst denen wirklich minutenlang dabei zu, wie sie Ast für Ast schauen, ob da irgendwas abgeknickt ist oder ein Haar dran zu finden ist oder so weiter. Extreme Reduzierung, und das stimmt schon, was du gesagt hast, es widerspricht wahnsinnig vielen Standards, die wir aus der Krimi-Welt mittlerweile gewöhnt sind, und zwar so sehr gewöhnt sind, dass es nicht nur eine Sehgewohnheit ist, sondern fast schon eine Sehsucht.
Ich hab mal überlegt, was es in so normalen Krimis gibt, was hier nicht vorkommt und was ja wahrscheinlich auch tatsächlich sehr unwahrscheinlich ist. Unerwartete Wendungen im Minutentakt. Alleingänge der Ermittler. übertriebene Traumata oder Besessenheit von etwas. Mit vorgehaltener Waffe ein leerstehendes Haus oder ähnliches Objekt untersuchen. Also das sind alles Krimi-Klischees, die in der Realität, glaube ich, sehr selten vorkommen bei den ErmittlerInnen und die wir hier auch nicht finden. Und weißt du, an was mich... Wir hatten mal eine andere Serie hier, das ist schon ein bisschen länger her im Podcast, an die hat mich diese Serie extrem erinnert.
Sag's mal.
The Investigation, der Mord an Kim Wall 2020, ja. Das war diese dänische Serie über diesen
mit dem U-Boot-Typen,
ja. Der da sein Opfer in das U-Boot gelockt hat, in sein kleines Experimental-U-Boot, also wahrer Fall, der auch damals viel Wind gemacht hat. Eine dänische Serie, die diesen Fall auch extrem detailliert nachgebaut hat, übrigens immer noch bei RTL Plus zu sehen, fanden wir beide ziemlich gut damals, obwohl wir ja eigentlich immer gern mal sagen, wir sind beide keine True Crime Fans, aber das ist ja irgendwie jetzt so True Crime in Reinkultur, kann man fast sagen, halt fiktionalisiert.
Ja, ich bin kein Crime-Fan. Also ob es dann am Ende, wenn es fiktionalisiert ist, ein Originaldrehbuch ist oder ein adaptiertes, also an einer Realität adaptiert, das ist mir dann relativ gleich, solange es gut gemacht ist. Also von daher, ich gucke jetzt nicht so gerne True Crime-Dokumentation oder höre Podcasts, was alle Welt so macht. Deswegen habe ich da eine gewisse Distanz zu. Was hier noch auffällt, ist, dass es auch praktisch keine Backstories gibt. Also weder weder Nina Kunzendorf noch Tilman Strauß, der diesen Riedle spielt. Beide ganz toll besetzt, auch in der Harmonie, also in der Zusammensetzung dieses Duos, das überhaupt nicht miteinander fremdelt oder irgendwas aushandeln muss.
Ganz
oder
normale
sowas.
Kollegen.
Ganz normales Kollegium. Die machen das beide ganz großartig. Die haben aber auch, ich meine, Nina Kunzendorf hat so ein bisschen die Geschichte, dass ihre Mutter gestorben ist, deswegen und ihr Vater hat ein Haus, das wohl irgendwie so verkauft werden soll. Das ist das Einzige. Ja. Hat aber überhaupt, hat weder eine tragende Rolle für die Geschichte, noch so eine Eye-Candy oder Dekorationsgeschichte. Es ist einfach so, ist noch ein bisschen Leben dabei, spielt aber keine Rolle. Und ich finde tatsächlich, dass das eben auch, was Stefan Kromer macht, der ein großer Analyst menschlicher Aushandlungen und gesellschaftlicher Kontexte ist, macht das großartig. Also es ist so, du hast schon gesagt, es sind Zweiteiler eigentlich, ob man das jetzt als Vierteiler deklarieren muss, ist ein bisschen Quatsch und ein bisschen so auf den Zeitgeist gesprungen.
Ja, es ist halt in der Mediathek, sind es halt diese typisch leicht zu konsumieren oder woran man sich gewöhnt hat, zu konsumieren ein Häppchen 4x45 Minuten. Ne?
Ja, aber du kannst ja auch, wenn du irgendwie online binge, kannst du es ja auch in deine eigenen 20-Minuten Häppchen zerlegen, ist ja, dann bleibt dir ja selbst überlassen. Ist ja auch okay, sollen sie so machen. Ich finde, das ist auch von der Länge her, 4x45 Minuten, ist absolut auf den Punkt.
Genau,
so, das hätte keine Minute mehr gebraucht. Es ist aber auch keine Minute zu lang. So, das ist einfach so, es ist genauso, wie es ist. Es ist gut gemacht und es ist bis in die Nebencharaktere hinein hervorragend besetzt. Da sind so, gerade auch so in dieser Ermittlungsblase, sind so ein paar Figuren, die, wo man manchmal denkt, so, gibt es die wirklich, sind die drüber? Das ist so einer, der heißt Boji Kozewski.
Der sich immer genervt ist, so ein bisschen.
Der immer genervt ist, der halt so ein bisschen muskelprotzig ist, so ein bisschen der Proll, der auch ein bisschen Probleme damit hat, eine weibliche Vorgesetzte zu haben. Also ein sehr, sehr ländlicher Typ, ohne jetzt dem Land zu nahe treten zu wollen. Und der entwickelt aber unglaublich interessante Facetten. Und es gibt so Situationen, in denen er so zurückrudert, in denen er sein eigenes Verhalten reflektiert und sogar mal zu einer Entschuldigung in der Lage ist gegenüber seiner Vorgesetzten und so weiter. Und der interagiert mit so einem IT-Spezialisten, der von Adrien Hagdoust gespielt wird. Ich kannte die beide so auch
alles
eher
so
aus Nebenrollen.
Unverbrauchte Gesichter, wie man so schön sagt.
Unverbrauchte,
ne?
Gesichter. Und die sind ganz, ganz toll in ihrer Interaktion, weil die überhaupt nichts, die wollen uns überhaupt nichts aufoktroyieren. Die wollen keine psychologische Tiefe simulieren, wo keine ist. Und sie wollen aber auch keinen Konservatismus simulieren, wo wir ihn erwarten, weil das ja Landbullen sind, so. Sondern die machen einfach ihr Ding und sind in jeder Hinsicht so miterlebbar und mitverfolgbar. Du bleibst denen immer auf der Spur, genauso wie du den Fällen auf der Spur bleibst. Das ist wirklich in sich, diese Spuren ist in sich ein komplett geschlossenes Stück Fernsehunterhaltung mit einer realistischen Komponente und einer gesellschaftlichen Komponente, die halt auch in unseren Umgang mit so Vorurteilen und Ängsten und der Furcht vorm Ungewissen und so weiter spielt. Spitzenzeug.
Also wir sollten vielleicht nochmal erwähnen, in der Serie heißt diese Soko, die wir ja verfolgen. Es sind ja wirklich auch so 40 Leute, die sich dann in so ein Gebäude einmieten, die da irgendwie so mehr oder minder leben, auch wenn sie vielleicht irgendwo noch einen anderen Schlafplatz haben. Also so arbeitet man wohl wirklich bei so einer Soko, also so rund um die Uhr, zusammengewürfelter Haufen. Die Leute werden auch aus allen möglichen Gewerken innerhalb der Polizei abgezogen und das ist deswegen so realistisch, weil dieses Drehbuch, du hast die Drehbuchautoren erwähnt, beruht ja auf einem Sachbuch, das heißt Soko Erle und ist von einem Polizeisprecher, Walter Roth, der das damals begleitet hat.
Ja, hast du das verstanden? Erle, hat das was mit diesem Gebüsch zu tun, warum das Erle heißt?
Ich habe keine Ahnung. Also in der Serie heißt es Soko Sonntag und in Wahrheit ist es Soko Erle. Und es ist nicht alles übernommen. Also zum Beispiel diese ganzen, wie der Fall, deswegen heißt es ja auch so treffend Spuren. Es werden unglaublich viele kleinste Spuren untersucht und du hast diese Szene mit dem Gebüsch erwähnt, wo fast in Realtime mit der Lupe man irgendwie dann schaut, ob da irgendwas dran hängt. Und in Wahrheit waren es zwei verschiedene Sokos, die diese Morde, der zweite war ja im nahegelegenen Freiburg oder in einem Vorort von Freiburg oder am Stadtrand. Und es waren zwei verschiedene Sokos und in Wahrheit wurde diese Soko Erle auch nicht von der Frau geleitet, sondern von einem Mann. Aber es ist, die Details stimmen Und ich glaube deswegen, weil es halt auch so eine Innenbetrachtung von dieser Art zu leben und zu arbeiten ist in so einer Soko, erleben wir eben auch so ein bisschen diese ErmittlerInnen da in der Soko, ne? Und ihre Erschöpfung und ihren Frust und ihr, wenn es heißt, ja gut, da müssen wir 50.000 Datensätze jetzt durcharbeiten, scheiße, wie machen wir das überhaupt, ne? Und das ist alles irgendwie extrem interessant. Also ich weiß gar nicht, warum ich das, also ich fand es total spannend.
Ja, weil er sich halt auch noch künstlerische Freiheiten nimmt, der Kroma, die er damit ergänzt. Ich weiß gar nicht, wie intensiv die im Drehbuch stehen, aber die Leute sind zum Beispiel, das fällt auf, permanent am Essen bei der Arbeit. Mhm. Das heißt, es spielt eine...
Die bekommen Kuchenspenden gebracht.
Die ganze Zeit, haben sie irgendwie was zu essen vor der Nase oder kriegen was spendiert oder reden darüber, wann sie denn gemeinsam essen gehen oder getrennt. Und das ist auch so ein verbindendes Element, wo man merkt, wie der Alltag dieser Menschen verschwimmt mit ihrer Arbeit in diesem Zusammenhang, weil die Fokussierung auf den Fall alles einvernimmt, was gerade im Zusammenhang mit deren Existenzen stehen könnte. Die machen nichts anderes. Und ich hatte keine Ahnung von Sokos oder von polizeilicher Ermittlungsarbeit. Das ist mein Wissen basiert auf Krimis und das wird wahrscheinlich bestenfalls eine Halbwahrheit sein. Von daher glaube ich, wer sich dafür interessiert, würd mich tatsächlich auch interessieren, wie halt KriminalistInnen das betrachten, ob die da sagen, ja, hier ist es endlich mal getroffen, habe ich mich jetzt gar nicht so mit befasst. Aber ich finde, dass es eben gleichermaßen unterhaltsam ist, weil es eine dramaturgische Tiefe hat, aber andererseits auch relevant ist, weil es eine soziale Tiefe hat, also so eine soziokulturell-ökonomische Tiefe. Finde ich also auch deswegen gut gelungen. So, ich werde auch nicht stumpf nur aufs Vermitteln zurückgeworfen. Es gibt auch schon noch Menschliches da drin, was halt eine Rolle spielt. Also es ist von mir, ich gebe ja 5 Punkte ein bisschen freigebiger als du, aber hier würde ich sie geben, ich kann da nichts dran aussetzen.
Innerhalb des Genres würde ich auch fast sagen, ja, 4,5 bis 5 Punkte. Ich fand es ganz interessant, weil ich habe mal vor 2 Jahren oder so über so einen Tatort mit Furtwängler und Kasumba geschrieben, der spielte so im sommerlichen oder hochsommerlichen Göttingen, wo es auch um so einen Sexualstraftäter ging, der so die Runde macht und immer Frauen angefallen hat und auch 1, 2 ermordet hat. Und der war auch von Stefan Kromer Regie. Und damals hatte ich, glaube ich, ein Interview gemacht mit irgendjemandem, nicht mit Kromer. Und da hieß es, ja, der Fall wäre inspiriert davon. Da ging es nämlich ganz stark so um Xenophobie und weil da ging es auch so um so ein Flüchtlingslager, also um so eine Flüchtlingsunterkunft, die da irgendwie so ein Fußballcamp hatten. Der wäre angelehnt an einen wahren Fall, der in Freiburg stattgefunden hat. Und das muss eigentlich dieser zweite Mord gewesen sein, von dem wir dann, auch in diesen Spuren
begegnen. Ja, interessant.
Ja, also von uns eine klare Empfehlung. Und ich bin auch mal ein bisschen gespannt, wie viele Leute da morgen im linearen Fernsehen einschalten und dranbleiben. So, weil wie gesagt, typische Krimi-Erwartungen werden teilweise nicht erfüllt und trotzdem hat das Ding einen unheimlichen Sog, finde ich.
Ja, also Generation 66 plus guckt halt noch linear hin. Wer macht das sonst noch? Ich kenne niemanden.
Das ist ja auch eigentlich ein ganz behäbig, langsam erzählter Film. Der hat ja auch keine optischen Spirenzchen oder irgendwie also den guckt man einfach so zu, denn eigentlich ist der gefilmt fast wie so eine Vorabend-Krimiserie, nur dass es halt erzählerisch und darstellerisch einfach viel, viel besser und interessanter ist.
Ja, also den Vorabend habe ich da jetzt nicht gesehen, aber es ist tatsächlich, es hat so eine Gemächlichkeit, die da drin steckt.
Cinematografisch aber, jetzt, wenn du sagst, was versuchen die denn da, Kamerafahrten, irgendwelche verrückten Sachen, Brüche, ungewöhnliche Dinge, die da passieren, findest du ja alles nicht in Spuren. Und trotzdem hat es so einen langsamen Sog.
Ja, aber das ist jetzt das ist doch der perfekte Übergang zu White Lotus, weil das, finde ich, hat auch einen extrem langsamen Sog. Also zumindest in den ersten beiden Staffeln, ob es in der zweiten Staffel, in der dritten Staffel so ist, wirst du mir wahrscheinlich gleich sagen.
Ja, ich bin ja bekennender Fan von White Lotus. Ich habe damals auch die erste Staffel, also das war ja praktisch, bevor klar wurde, was das für ein Riesensensationserfolg ist, auch mal so reingeguckt, dieses Jahr Satire, Urlaubssatire, reiche Amerikaner, Urlauben in Hawaii und da passieren komische Sachen, habe ich irgendwie nur mal kurz reingeguckt, habe damals auch nicht drüber geschrieben und habe dann, glaube ich, über die zweite Staffel, die ja in auf Sizilien spielt, geschrieben und habe dann gedacht, ja, jetzt guckst du dir aber auch nochmal die erste an und dann habe ich die zweite sozusagen zusammengeguckt. Und seitdem bin ich eigentlich großer Fan der Serie. Und jetzt kommt am Montag, 17. Februar, kommen 8 neue Folgen von White Lotus 3. Spielt in Thailand, sind dieses Mal, habe ich schon gesagt, 8 Episoden. Das ist ganz interessant, weil die erste hatte 6, die zweite 7, jetzt 8. Ja, läuft leider im Wochenrhythmus, also für die Leute, die gerne bingen wollen und weiterschauen. Hab mal durchgerechnet, das Finale von White Lotus, und da gibt es durchaus einige Fragen und Spannungsmomente, läuft dann erst am 7. April. Ja, worum geht es? Mike White, das ist der Mann, Buch, Regie, Showrunner, alles Mögliche von dieser Serie. Mike Whites Serie begleitet eigentlich pro Staffel immer ein unterschiedliches Ensemble von Urlaubern und Angestellten durch eine Urlaubswoche in einem Traumhotel. Das sind immer Hotels der Four Seasons Gruppe. Es ist eine Win-Win-Situation sozusagen für die Serie und die Hotelkette Four Seasons. Und ja, nach Hawaii und Sizilien sind wir jetzt in Thailand. Vierte Staffel ist übrigens auch schon bestellt. Und ja, in dieser Urlaubswoche im Traumressort schaut man halt der Eskalation von Euphorie, Liebe, Hass, Lebenskrisen und anderen Gefühlen dieser Urlauber und dieser Angestellten in Form eines kurzen Entwicklungsromans zu. Ja, wir könnten jetzt die ganzen Figuren aufzählen. Also es gibt irgendwie so eine Gruppe von drei Freundinnen um die 50, gespielt von Michelle Monaghan, Leslie Bibb und Carrie Coon, die so endlich mal wieder zusammen Mädelsurlaub machen wollen. Es gibt einen miesepetrigen 50-Jährigen, Rick, gespielt von Walter Goggins, der Ghoul aus Fallout, der da mit seiner sehr viel jüngeren englischen Freundin, gespielt von Amy Lou Wood aus Sex Education Urlaub macht. Und dann gibt es noch so eine, ja, so eine wohlhabende Familie, so ein Paar, so ein älteres Paar oder so ein mittelaltes Paar, Amerikaner, wie sie im Buche stehen, gespielt von Jason Isaacs und Parker Posey. Die sind mit ihren drei erwachsenen Kindern unterwegs, gespielt von Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook und Sam Nivola. Viele, ja, die Namen. Machen so einen Familienurlaub, und dann, ja genau, gibt es noch diverse Angestellte. Und ja, jeder hat seine Geschichte, jeder hat sein Geheimnis, sein Trauma, und es ist wieder ein Ensemblestück, was sich sehr komplex und sehr interessant über diese 8 Folgen entfaltet. Jan, wie ist dein Verhältnis zu White Lotus? Du hattest mir, glaube ich, im Vorfeld gesagt, du hättest die erste Staffel gesehen, aber nicht die zweite.
Genau, die zweite habe ich nicht gesehen. Das ist natürlich eine große Bildungslücke, weil die ja von allen noch mehr gefeiert wird als die erste.
Habe ich unterschiedlich, so, aber ich glaube, der Konsensus ist, dass sie beide gleich stark sind, und ja, ist doch schön, dann kannst du dich noch drauf freuen.
Ja, ich finde sie tatsächlich, sie ist ein bisschen wattierter, würde ich sagen, diese Serie, also zumindest das, was ich bislang gesehen habe davon. Sie ist ein bisschen zäh, gar nicht so im Sinne von langweilig zäh, sondern einfach so, sie bewegt sich noch langsamer fort als die erste Staffel. Sie hat noch mehr, sie hat
zwei Folgen weniger.
Ja, sie legt einen größeren Wert auf so Spiritualität und sowas, was natürlich auch ein bisschen was mit diesem Standort in Thailand zu tun hat, aber es transportiert so dieselbe Grundgeschichte, nämlich so einerseits diesen Irrsinn des modernen Fremdenverkehrs, der sich um alles Mögliche Sorgen macht, aber nicht um das, was er hinterlässt der Erde, befasst das Ganze dann in so einer Mischung so aus dieser so eine passiv-aggressive Aggression in so einer komischen fehlgeleiteten Kommunikationsstruktur. Die Leute reden ständig, aber reden auch meistens aneinander vorbei, und skizziert uns damit so das Level der Wohlstandsverwahrlosung, in dem wir uns gerade befinden. Und das ist natürlich interessant, weil du anfangs den Begriff des Eskapismus aufgebracht hast. Das ist gar keine eskapistische Serie im Grunde genommen, sondern skizziert eskapistische Menschen. Das sind alles Leute, die quasi im Geld schwimmen oder zumindest extrem wohlständig sind und sich in diese Ferienresorts zurücklehnen und zurückziehen und es sich dort gut gehen lassen, und zwar nach allen Regeln der Kunst, wie man so schön sagt. Also das ist wirklich, denen ist wichtig, dass sie sich um nichts anderes Sorgen machen müssen als das, was sie da geboten bekommen. Und gleichzeitig erleben wir aber, wie diese ganzen Figuren miteinander in so eine Interaktion treten, wo die Realität halt doch ständig reinbricht. Also so dieser Familienvater zum Beispiel, der von Jason Isaacs gespielt wird, interessanterweise das ist der Vater von Draco Malfoy aus Harry Potter.
Und es ist interessanterweise, weil das ist so der typische Uramerikaner und Unternehmer und so Selfmade Man oder was auch immer. Das ist ja, der Typ ist ja ein jüdischer Engländer aus Liverpool.
Ja, okay, spricht aber sehr, sehr gut Amerikanisch.
Ja, ja, ja.
Und es ist, wie die alle miteinander kommunizieren, ohne miteinander zu reden oder umgekehrt. Also miteinander reden, ohne zu kommunizieren eigentlich. Und wie sie eigentlich immer so tun, als würden sie jetzt, hey, jetzt sind wir aber hier und jetzt lassen wir uns total auf den Urlaub ein, aber gleichzeitig bleiben die ständig in ihren eigenen Köpfen gefangen und wir warten darauf, wer denn diesmal am Ende sterben wird, weil das wird ja, das ist jetzt gar kein Spoiler, sondern ich weiß es auch nicht, aber in den ersten beiden Staffeln war es ja so, dass es irgendwie...
ist ein Prinzip, dass immer am Anfang wird offenbart, also auch wie in Big Little Lies so ungefähr, es gibt einen Todesfall und wir wissen aber nicht, wer ist ums Leben gekommen und wie ist es passiert.
Nee, wir wissen nicht, ob es einen Todesfall gibt, wir wissen aber, dass es am Anfang eine Schießerei gibt. So, also in diesem Resort.
Aber eine Leiche vorbei.
Achso, ach, guck mal, das habe ich gar nicht gesehen.
Und das ist in der zweiten Staffel auch so.
Ja, okay.
Dass es Leichen gibt am Anfang, in der ersten Szene. Nur in der ersten Staffel ist es so, dass ein Sarg in ein Flugzeug eingeladen wird. Und es klar ist, das ist jemand, der in diesem Hotel war.
Lass dich überraschen. Es ist auf jeden Fall, es ist nach wie vor... ästhetisch eine glatte Eins, also weil es einfach, du guckst dir das an und es ist die ganze Zeit, alles was darin so unsere Sinne betrifft und nicht so sehr unseren Kopf betrifft, ist in sich abgestimmt und stimmig und wunderbar und kreativ und originell und wirklich sehenswert. Es geht bis hin zu diesem, zum Soundtrack, der so ein komischer thailändischer Cover-Pop ist, der ständig irgendwelche internationalen Hits so ins Thailändische überträgt, auch mit thailändischen Texten und würde das wahrscheinlich exotische Musik nennen oder sowas.
Ja, auch musikalisch wird immer so ein bisschen dem Ort des Geschehens gehuldigt. Also das war auch in der Italien-Staffel so.
Ja.
Da gab es sogar auch noch viel Barmusik, Live-Musik in der Bar. Und es war auf Hawaii auch so. Und dieses Grundthema, was ja mittlerweile recht berühmt ist von The White Lotus, wird ja auch immer variiert. Der Komponist, es fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das ist aber auch nicht nur in den Bildern, sondern auch im Sounderlebnis eine absolute High-End-Serie.
Absolute High-End-Serie und das ist halt, Affen spielen eine große Rolle. Also es sind so in den Bäumen rings um dieses Hotel laufen ständig Affen rum, die wir auch immer mal wieder so im Close-Up sehen, werden von der Kamera in Zeitlupe verfolgt, wie sie sich irgendwie so durch den Dschungel schlängeln und so. Nee, Affen schlängeln sich nicht, also laufen.
Dafür schlängeln sich aber andere Lebewesen. Da gibt es ja so diverse Reptilien, die in der
Ja,
Rolle
es schlängelt
spielen.
Sich viel. Es kriecht und fleucht sehr viel, ist halt im Dschungel. Und alles hat irgendwie eine Bedeutung. Und alles muss aber auch keine Bedeutung haben. Also es ist so, du bist in jeder Sekunde, in der du diese Serie siehst, kriegst du 20, 30 Impulse, von denen du denkst, oha, das hat eine Riesenrelevanz für den Rest der Geschichte. Kann passieren, muss aber nicht passieren. Das ist auch so ein Gimmick der Verantwortlichen dieser Serie, dass sie immer diesen Spannungsbogen aufbauen, der irgendwo hinführen kann, aber nicht muss?
Ja, es gibt immer diese Natur-Zwischenbilder, sag ich mal. Das haben auch alle Staffeln gemeinsam. Klar, du bist natürlich an traumhaften Orten. Dieses Ressort liegt jetzt nun, das ist halt auch wirklich sehr ungewöhnlich, innerhalb des Urwalds, an so einem Hügel mit Meerblick. Aber in allen drei Staffeln gibt es immer praktisch diese Zwischenschnitte auf die Natur, die dann praktisch ja immer oft so was Bedrohliches haben oder irgendwie es dreut so irgendwie, aber du weißt nicht genau was. Man könnte auch sagen, es sieht sehr, sehr schön aus, aber gleichzeitig vielleicht auch soll es uns darauf hinweisen, dass bald was Schlimmes passiert. Aber du hast schon recht, wenn du sagst, es kann alles und nichts bedeuten.
Ja.
Weil es führt uns nicht in eine bestimmte erzählerische Richtung, dass du sagst, weil wir jetzt diese dunkle Wolke am Himmel sehen, passiert gleich was Schlimmes.
Genau, es sind viele lose Enden da drin.
Genau.
Und das ist halt auch so mit vielen interessanten Charakteren. Christian Friedel zum Beispiel ist ein ganz interessanter Charakter, spielt einen deutschen Hotelmanager, also er ist ein Deutscher, er redet ein paar Mal Deutsch in der Serie.
Redet auch Englisch so ein bisschen mit so einem leichten Zungenschlag.
So, das ist der so über allem schwebt. Es gibt so eine Managerin, die gleichzeitig noch so eine Künstlerin ist und ab und zu mal auftritt in diesem Club und so. Das sind alles Figuren, von denen kann man alles erwarten, muss aber nicht alles erwarten und sowas. Und das meandert so vor sich hin. Und ich habe mich manchmal, ist jetzt hier so ein bisschen Kulturname-Dropping, ich habe mich tatsächlich zum 100. Geburtstag vom Zauberberg endlich mal daran gewagt, dieses Buch zu lesen.
Ja.
Und quäle mich da jetzt seit, mittlerweile bin ich auf Seite 850 oder sowas. Es ist wirklich schmerzhaft teilweise. Ich finde es an vielen Stellen unlesbar. Aber das ist wirklich... Man fühlt sich auf diesen Zauberberg versetzt, weil auch da diese ganzen Figuren, die da drin sind, die verlieren sich so in ihrer Figurenzuweisung. Also das sind alle haben irgendwie ein Stereotyp, das sie erfüllen. Irgendwelche Sozialisten, die halt ständig irgendwie von der Freiheit labern und irgendwelche Russen, die halt im Geld schwimmen und sich nicht um den Rest der Welt kümmern und so weiter. Und so ist es hier auch. Die Leute werden ganz klar kodiert von den Leuten, die das hier geschrieben haben, kriegen Stempel auf die Stirn, agieren entsprechend in diesem Cluster, in dem sie halt diesen Eskapismus beschreiben. Im Zauberberg leben wir ja auch jahrelang in diesem Sanatorium. Und dann lassen sie uns mit denen allein und lassen sie auf uns wirken. Und man kann sie irgendwie an sich ranlassen, man kann sich aber auch von ihnen irgendwie so emanzipieren und sagen, so, nee, lasse ich nicht an mich ran.
Aber die Figuren verändern sich natürlich.
Die verändern sich dabei, ja.
Genau. Ich weiß nicht, wie sehr sie sich im Zauberberg verändern.
Die verändern sich auch, da auch.
Aber nur sie sehr sind, viel langsamer.
Sehr viel langsamer, und sie sind Gefangene ihrer Konventionen, in denen sie sich bewegen. Und das ist hier auch so. Die sind auch Gefangene ihrer Konventionen, versuchen da drin halt ihre Freiräume zu finden und bieten uns dabei permanent Interpretationsspielräume, wie wir diese Figuren betrachten, also insbesondere diese drei Frauen, diese so mittleren Alters, die nochmal so auf Girls Vacation machen. Die,
da geht es um so Freundinnen-Konstellationen, ne? Welche Spannungen in so einem Dreier-Dings drin ist, ein sehr weibliches Thema.
Genau, Eifersüchteleien und so weiter, ja. Aber die auch immer wieder täuschen. Also die eine hat das Gefühl, die anderen beiden haben sich gegen sie verschworen. In der nächsten Szene kann es aber sein, dass das genaue Gegenteil der Fall ist, dass sie diese Frau total feiern und sie das nur anders versteht und so weiter. Also es laviert immer so hin und her zwischen diesen sozialen Interaktionen, die halt irgendwie irgendwelche Zuschreibungen in der Realität haben. Und da werden wir praktisch zu Gästen dieses Resorts und nehmen daran teil. Und ich finde aber tatsächlich, ich finde die schon gut, diese Staffel. Ich gucke die schon sehr gerne, ich bin noch nicht durch. Und die ist auch sensationell unterhaltsam, wie immer. Ja. Aber ich fand die erste definitiv besser. Ich fand die stringenter, ich fand die Charaktere interessanter am Ende, weil die da noch neuer waren. Also die Rich Kids und ihre Eltern, so beim Rich Kids sein und Eltern sein und so weiter, das überlebt sich auch ein kleines bisschen langsam. Und ich fand die irgendwie, war die greifbarer, die erste Staffel.
Interessant. Wie viel hast du gesehen von der dritten?
4,5 Folgen.
Ja, gut, ich habe die 6 gesehen. Gut, hast du auch relativ viel gesehen. Ich habe die 6 gesehen, die man uns zur Verfügung gestellt hat, und sitze jetzt sozusagen
auf dem
Trocknen, weil ich habe gehört, wir kriegen sie noch vor Anfang April, hoffentlich. Ich finde das nicht, du hast schon recht. Also es geht ja immer auch, also diese reichen Amerikaner, damit spielt der Mike White natürlich auch gerne mal oberflächlich. Es geht nur um Geld und Money, also Money and Success und so weiter. Und dann gibt es auch noch diese Figuren, die dann immer noch so ein bisschen junge Männer, die so ein bisschen muskelprotzig, macho-mäßig, frivol unterwegs sind. Da gab es auch in der ersten Staffel schon so ähnliche Figur wie der Typ, den nun der Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger spielt, wo man auch sagt, das ist das flache Arschloch so ein bisschen, ne? Aber ich sag dir, diese Figuren entwickeln sich alle und teilweise auch in ungeahnte Richtungen. Und es gibt ja, liegt natürlich nahe bei einem fernöstlichen Hintergrund, diese Schwester, die sucht ja da so einen Kontakt zu so einem Kloster, was vor Ort ist, weil sie da anscheinend so eine Doktorarbeit oder so eine Diplomarbeit über irgendwie Buddhismus schreibt. Und also ein Kloster und Begegnungen mit so buddhistischen Mönchen oder dem Obermönch da in dem Kloster spielen auch eine Rolle. Und da verändern sich Figuren anders, als man es vielleicht gedacht hat. Also ich finde ja, dass das brillant geschrieben und vor allem auch gespielt ist. Also ich höre bei dir so ein bisschen raus, bei White Lotus, dass du sagst, ist alles High-End, ist super, aber es ist nicht das Allerbeste, was du dir vorstellen kannst.
Nee, es ist nicht so gut wie die erste Staffel.
Ich habe
die zweite nicht gesehen.
So.
Sowas, es ist in seinem Genre ist es, was du schon gesagt hast, das ist High-End. Und es ist auch wirklich das, was man da rausholen kann. Also von der Figurenzeichnung bis zur Inszenierung. Da ist schon alles drin, aber es verbraucht sich. Also man hat ja immer so ein bisschen diesen, so als Person der Mittelschicht, zu der ich mich wie fast alle irgendwie zugehörig betrachte, sehe ich mir natürlich ich reiche Säcke gerne beim Scheitern zu, also gerne auch beim Sterben, habe ich kein Problem mit so. Ich möchte denen dabei zusehen, wie sie an sich selbst zugrunde gehen. Und das fand ich in den ersten beiden Staffeln, in der ersten Staffel, in der zweiten ja nicht, fand ich das tatsächlich noch ergreifend. Und es lässt mich hier aber mittlerweile ein bisschen kalt. Also ich gucke denen nicht mehr mit derselben Empathie zu, diesen Konstellationen wie in der ersten, und habe noch nicht mal die zweite gesehen. Ich weiß nicht, ob es das gibt.
Ja? Ich finde nicht, wenn du sagst, man guckt den reichen Säcken beim Scheitern zu. Es gibt ja immer, das ist ja das Schöne bei The White Lotus, es ist im Prinzip ein offenes Konstrukt. Es gibt aber auch Figuren, die sich im Sinne eines Entwicklungsromans zum Positiven hin verändern, die aus dieser einen Urlaubswoche, wir dürfen nicht vergessen, das ist ja alles sehr komprimiert, das spielt dann 7 Tagen, die da besser rausgehen oder vielleicht sogar mit einem großen Glück oder einer großen Vision.
Kann passieren, ja.
Und du weißt am Anfang aber auch nicht, was wem passiert. Und deswegen kann ich das eigentlich so nicht sagen, dass ich jetzt weder bei der zweiten noch bei der dritten Staffel irgendwelche Ermüdungseffekte bei mir feststellt. Dafür ist es einfach zu gut erzählt, zu gut konstruiert, zu schön gefilmt und auch zu gut gespielt. Also es ist einfach auch fantastisches Schauspielerfernsehen. Also ich habe hier eine sehr schöne Kritik aus dem Guardian. Die lese ich jetzt einfach mal, sind 2-3 Sätze in Englisch vor. An absolutely exquisite third season. Mike White's masterly series takes a new gang of shiny, unhappy people to a Thai resort and serves up a sumptuous feast for the senses. This is Killer TV.
Killer TV? Ja. Was heißt das?
Killer TV heißt so viel wie besser geht's nicht.
Besser geht's nicht, okay. Ja. Hätte ich mir fast denken können.
Also ich bin total begeistert von der neuen Staffel und kann das jedem nur empfehlen. Und da vergebe ich einfach mal so 5 Punkte, ohne dass ich lange, 5 Sterne, ohne dass ich lange nachdenken muss.
Du was geil findest, findest du es auch richtig geil, ne?
Genau.
Genau.
Ja. Wollen wir es damit bewenden lassen? Also vielleicht noch, ich kenne fast niemanden, auch in dieser Nicht-TV-Blase, die sich ständig mit Serien beschäftigen, die nicht White Lotus-Fans sind. Ich glaube, das ist auch hier in Deutschland richtig, richtig erfolgreich. Also ja. Vielleicht scheitert der ein oder andere am Sky-Zugang oder Wow-Zugang. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, das zu schauen. Die älteren Sachen zumindest. Aber also wer es kennt, der liebt es eigentlich.
Vielleicht wandert sowas dann ja auch mal zu Netflix oder sowas. Die tauschen ja mittlerweile viel untereinander aus.
Na, White Lotus, müssten wir mal.
Also Yellowstone gibt es praktisch überall.
Wer streamt es, mal nachgucken.
Ja,
ne?
Ja.
Genau, kommen wir zur dritten Serie. Ja. Und das ist eine deutsche Miniserie über Netflix, heißt Cassandra. Da müsst ihr nicht jetzt Nägel kauen, was die nächste Folge betrifft, denn seit 6. Februar sind alle 6 Folgen bei Netflix verfügbar.
Typisch Netflix, das ist das, was ich tatsächlich an dieser Plattform immer noch so wahnsinnig mag, ist, dass sie immer alles einfach raufpacken und dann mach was draus oder.
In Einzelfällen, manchmal machen sie schon auch im Wochenende.
Ja, das ist bei Game of Thrones war das. Das ist bei Sky, nee. Nee, manchmal gibt es das, aber meistens packen sie ja alles auf einmal rauf.
Hier Stranger also Things, war das so?
Ja, ne, da haben sie die letzte Staffel irgendwann mal
oder
geteilt.
Oder waren es 2 Teilstaffeln?
Na, egal. Sowas, ja, egal.
Feinheiten.
In dieser Serie ist es so, dass das Hamburger Ehepaar Samira und David flieht mit ihren beiden Kids, die beide so im Teenager-Alter sind, eins ein bisschen jünger, eins ein bisschen älter. Aus Hamburg ins ländliche Wühlheim, wieder ein Ort, den es nicht gibt und der auch nicht ganz geklärt ist, welche Größe er hat, welche Struktur und sowas. Es ist ja oft so in der deutschen Fiktion, dass es da so Orte gibt, die sie erfinden, die gleichzeitig Dorf und Megametropole sind. So, in dem es zwar nur Einzelhäuser gibt, aber gleichzeitig ein Kriminalkommissariat und so.
Zuletzt bei Wo ist Wanda, ne?
Genau, sowas. Ist völlig, also diese Freiheit nehmen sie sich und sie ziehen also in ein kleines Waldhäuschen oder ein größeres Waldhäuschen, sehr ab vom Schuss.
Im Waldweg 10,
das sich innerhalb kürzester Zeit als ein Smart Home der 70er Jahre entpuppt, in denen es eine Art KI gibt, die sich einerseits in ganz vielen Bildschirmen in jedem Zimmer manifestiert, andererseits aber auch in einer Art Haushaltsroboter, der so ein bisschen retrofuturistisch durch die Gegend rollt und mit den Menschen spricht und merkwürdige Sachen macht, die nach relativ kurzer Zeit so merkwürdig werden, dass diese Familie, die anfangs sehr aufgeschlossen dieser KI gegenübersteht, erste Zweifel kommt, ob mit der alles stimmt. Und dann kriegen wir gleichzeitig von Benjamin Gutsche, das ist der Showrunner, also hat Bücher geschrieben und Regie geführt. 6x45 Minuten lang so eine Art retrofuturistischen Sozialthriller serviert, der so in Rückblenden in die 70er Jahre erklärt, wie es denn zum Entstehen dieser KI kommen konnte und was das mit der Gegenwart zu tun hat.
So Sozialthriller. Also, interpretierst du ja schon ganz schön viel rein.
Ja, also es geht hier um KI und es geht um Kontrolle, die Technik über uns Menschen gewinnt und wie freiwillig wir uns dem ausliefern, nur dass es hier halt zurückversetzt wird ins Jahr 1972, wo diese KI nämlich programmiert wurde, alles in allem. Und daran schließen sich ganz viele Anschlussfragen an. Das ist überhaupt so, wenn man diese Serie guckt, hat man vor allem ständig ganz, ganz viele Fragen. Mhm. So, ich weiß nicht, welche Fragen fallen dir da als erstes ein?
Also ich bin ja normalerweise jemand, der bei Logiklöchern nicht so streng ist. Also es gibt ja Leute, die regen sich tierisch auf, wenn das ist ja völlig unlogisch, das kann ja gar nicht sein und so. Also ich meine jetzt nicht, wenn man irgendwelche Fantasy-Serien oder sowas guckt, dass es irgendwelche Superhelden gibt oder so oder Gespenster, sondern einfach, wenn in dem Plot Logiklöcher drin sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier hat es mich ziemlich gestört. Also okay, allein die Tatsache, dass sie da in so ein Haus einziehen, man muss dazu sagen, die KI arbeitet nicht von Anfang an, sondern man sagt erstmal, warum sind denn hier überall in allen Zimmern so große Bildschirme? Nein, also es ist abgeschaltet, das ganze Ding, und dann geht der Junge natürlich in den Keller und macht das große Rechenzentrum da unten praktisch an. Und auf einmal bewegt sich der Roboter, rollt der Roboter durchs Haus und überall gehen die Bildschirme an. Aber was hattest du schon angedeutet, dass es schnell zu Konflikten mit dieser KI kommt? Mhm. Also wie ja immer, ne, altes Hell-Prinzip, also Odyssey 2000, Kubrick, Vorsicht, Vorsicht, wenn der Roboter die Kontrolle übernimmt oder er vertraue nicht der KI. So eine Geschichte ist das ja hier auch. Ne?
Ja.
Und eins der Logiklöcher, das größte von allen, das habe ich damit, es passieren seltsame Sachen und es werden Leute kommen in die Bredouille, werden bedroht von der KI. Die KI erweist sich schnell als jemand, der irgendwie anscheinend eine düstere Macht ausüben will oder auch eine fiese Macht teilweise. Und da würde ich doch sagen, ey, schalt das Ding ab.
Ja.
Und in der Serie ist halt die kleine Tochter, ich würde jetzt nicht sagen, dass die im Teenageralter ist, die ist eher so im Grundschulalter,
genau,
die liebt halt diese KI, weil die hat halt so ein nettes Gesicht, gespielt von Lavinia Wilson. Die ist lieb zu dem Kind und deswegen möchte sie halt, dass diese Cassandra, heißt diese KI, nicht abgeschaltet wird. Aber nach dem, was da dann passiert, hätte ich die schon ungefähr 37 Mal abgeschaltet und vor allem auch nicht wieder eingeschaltet, was die Familie hat.
Ja, muss ich aber mal kurz intervenieren. Es hagelt Logiklöcher, aber das wird schon an einer Stelle nochmal erklärt, dass nämlich, als dieses Ding konstruiert wurde, so eine Art Sperre installiert wurde, dass man es nicht abschalten kann. Womit wir aber zu dem allergrößten Problem dieser Serie kommen. Diese KI wurde im Jahr 1972 als handelsübliche Großcomputer noch im Kilobereich Speicherkapazitäten hatten, also im Kilobit-Bereich Speicher. Das heißt, dieses hochkomplexe, extrem autonome, lernende Programm überhaupt existiert, und zwar schon im Jahr 72, ist kompletter Bullshit.
Ja, das ist Bullshit, so. Aber damit habe ich eigentlich weniger Probleme, dass das natürlich technisch einfach nicht möglich gewesen wäre damals, weil man könnte einfach sagen, ja, das ist ja so ein Prototyp, ne? Das ist nichts, was irgendwie damals, das man kaufen konnte im Mediamarkt, falls es den schon gegeben hätte in den 70er Jahren, sondern das hat also ein Wissenschaftler, der da früher gelebt hat, eben also als Prototyp gebaut. Wäre damals nicht möglich gewesen, ganz klar, aber als pure Behauptung, weil die Rechner auch extrem fett sind, die da unten im Keller stehen, da könnte ich sogar damit leben. Ich habe eher Probleme mit so psychologischen, also Betonung auf psychologischen Logiklöchern, wie dass diese Leute, die könnten das Ding ganz einfach ausstellen und sich dagegen wehren, selbst mit diesem Twist, den du da schon ein bisschen gespoilert hast.
Ja, sie könnten es zerstören einfach irgendwie. Genau. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. So, das musst du ein bisschen Gewalt anwenden, haben sie nicht gemacht. Aber diese beiden sind da auch, es sind totale Bildungsbürgerinnen. So. Also beide, eine ist, er ist Schriftsteller, sie ist Künstlerin, die sind extrem kultiviert und trotzdem lassen sie sich komplett auf dieses, obwohl sie eigentlich in den Wald gezogen sind, lassen sich komplett auf diese Bevormundungs-KI ein, also ohne da irgendwelche Abstriche zu machen am Anfang. Man fragt sich auch so, haben die sich das Haus nicht vorher mal angeguckt? Also so, die kommen da an, das Haus sieht aus wie halt eine Ruine, also wie so ein 30 Jahre nicht gesäuberter Swimmingpool. Und davon abgesehen, dass es am ersten Abend schon aussieht, als wenn sie da 6,5 Wochen lang renoviert hätten, es ist alles sauber, alles okay. Ist es halt irgendwie so, dass sie offenbar nicht mal in den Keller geguckt haben, dass sie sich nicht gewundert haben, dass in jedem Zimmer ein Bildschirm installiert ist und so weiter. Das hat die alles irgendwie nicht interessiert. Das heißt, entweder waren die besoffen, als sie sich das angeguckt haben, sie haben sich es gar nicht angeguckt, oder die Leute, also Benjamin Kutscher hat sich einfach überhaupt keine Gedanken über die Stringenz seiner Geschichte gemacht. Das war ihm, eigentlich ist dem seine Geschichte komplett egal. Ja. Er hat eine Idee, er wollte
die Idee ist auch ganz lustig eigentlich.
Die Idee ist auch lustig. Ich finde, die ist auch teilweise lustig umgesetzt. Mhm. Lavinia Wilson spielt diese Roboterin, spielt die total witzig so. Die hat immer so ein komisches Grinsen drauf. Es ist immer die Musik aus den 70er Jahren, flirt da so
viel
durch.
Schlager, ja.
Ganz viel Schlager, die, noch so ein Funfact an der Seite, alle nach dem, alle deutlich nach dem Jahr 1972, wo das Spiel komponiert wurde. Okay. Daran merkt man, Benjamin Kutscher hat sich einfach einen Scheiß darum geschert, ob seine Geschichte irgendwie in sich schlüssig ist. Der hatte Bock auf dieses retrofuturistische Ding, der wollte das Ding so konstruieren und so dekorieren, wie er es gemacht hat. Das hat er gut gemacht, das ist gut dekoriert, das ist selbst die Rückblenden in die 70er Jahre. Die sind à la Bonheur, so für deutsche Verhältnisse gar nicht überdekoriert, sondern sehr stichhaltig teilweise. Und auch die Gegenwart wird gar nicht so schlecht gespielt von diesen beiden, von Samira und David, also von Mina Tanda. Und finde ich, also ist jetzt nicht irgendwie eine Eins mit Sternchen, aber die machen das schon ganz solide alle so.
Sie haben, also ich würde mal sagen, dieses Ehepaar wird Samira, gespielt von Mina Tanda, und seinen Namen habe ich jetzt vergessen, aber der Schauspieler heißt Michael Klammer. Der ältere
David
Sohn.
Heißt er.
David, der ältere Sohn, wird gespielt von Joshua Cantara. Das sind im Prinzip so ein bisschen die ärmsten Säue in dem ganzen Ding, weil das ist auch einfach, die Dialoge sind richtig schlecht.
Oftmals,
ich,
ja.
Findest du?
Es gibt auch gute Dialoge, aber es sind tatsächlich so, wenn du so alle einmal so aneinander reißt, sind da schon viele hölzerne Dialoge dabei.
Also es gibt dann praktisch so, das ist ja praktisch so ein Haushorror, so ein Haushorror-Prototyp, also diese klassische Geschichte, kennt man von 1000 Gruselfilmen, eine Familie zieht voller Hoffnung in ein irgendwie seltsames Haus ein und dann versucht man da einen Neuanfang und dann sagt natürlich auch er zu ihr abends im Bett, auch wir beide können hier ganz neu anfangen, Sam. Also solche Art von Dialogen hört man hier, und dazu gibt es dann so eine Streiche unterlegt und so. Also man könnte fast sagen, das ist mies synchronisiert, aber ups, hoppla, es ist ja die deutsche Originalversion, der wir hier beiwohnen. Also
es gibt auch total viele Jumpscares, die du, glaube ich, nur noch in Deutschland machst oder sowas. Die muss halt Cassandra, muss immer irgendwie ganz plötzlich hinter ihm stehen. Und du hast aber nicht gehört, wie sie durch das Haus
gefahren durch das Haus ist rollt.
So. Das genau. ist so, das ist alles so aufgeblasen. Und ich finde die Idee gut, ich finde die Dekoration gut, ich finde, es ist teilweise sehr schön gefilmt, also es hat gute Bilder, immer wieder gute Bilder, aber wie kann ein Showrunner eine Geschichte kreieren, die ihm im Kern so egal ist?
Und das Beste ist ja noch der Titel, Cassandra.
Ja.
Cassandra ist ja jemand, ist ja, ne, so diese Prophetin, die praktisch die Zukunft vorher sieht.
Ja, und vergeblich ruft.
Vergeblich ruft. Und hier ist ja Cassandra ein Roboter aus der Vergangenheit.
Mhm.
Die beiden Sachen haben überhaupt nichts miteinander zu tun, wofür der Name steht. Außer, dass man sagt, oh, Cassandra, da ist irgendwas im Busche.
Ja.
Das zeigt auch wieder, dass der Showrunner oder dass sich die Macher von der Serie überhaupt keine Gedanken gemacht haben.
Ja, ich finde es schade. Ich finde es schade, weil die hat wirklich, du hättest was Besseres machen können aus der Serie. Ich gebe dir auch nicht nur einen Stern sowas, weil ich finde, dass das Potenzial da drin immer wieder erkennbar wird und dass sich die Leute Mühe geben, da was draus zu machen, dass das Ausstattungsteam da sehr gute Arbeit geleistet hat, vielfach so. Also auch die so verranzt, wie dieses Haus ist, in das sie kommen. So, das ist Anfang, abgesehen davon, wie schnell sie es fit kriegen.
Das ist so ein 60er, spät 60er Bungalow.
Genau so. Das ist schon alles, es ist schon alles gut gemacht und es ist auch nicht unspannend, weil es nimmt halt sehr viele Thriller-Wendungen am Ende, um ein bisschen zu spoilern. Finde ich okay, so, denn man kann dem folgen, es ist halt, wenn man sich drauf eingelassen hat, kann man da auch dranbleiben und wird manchmal auch ein bisschen überrascht von der einen oder anderen Wendung, aber so dieses, das ist halt einfach so typischer Mystery-Schrott aus Deutschland,
ja.
der halt Mystery suggeriert, am Ende aber nur Effekte stapeln will.
Ich musste so ein bisschen denken, wir hatten ja hier Das Signal, diese ja. Science-Fiction-Mystery-Serie,
auch
die bei uns so mittelmäßig, ja. Wir hatten auch ein paar Sachen gefunden, die uns ganz gut gefallen haben. Ich habe dann so, ich glaube, insgesamt hat die Kritik es stärker verrissen als wir, also wir waren da eher noch wohlwollend, aber das war ja auch so eine deutsche Netflix-Serie, die Genre so ein bisschen probiert hat, aber da fand ich Das Signal noch wesentlich besser, also ja. Das ist wirklich schlecht, muss ich sagen.
Ja, ich habe auch, als ich drüber geschrieben habe, habe ich dem ein bisschen das Wohlwollen gegeben, eine hochaktuelle Frage historisieren zu wollen. Und das und sich damit, also so dieser Ansatz, was wir nehmen die KI von heute, vor der wir alle Schiss haben und also vor der viele Leute Schiss haben und zwar nicht zu Unrecht, und schauen, wie das funktioniert, wenn man das in eine andere Epoche reinversetzt so und dann diese beiden Epochen miteinander interagieren lässt. Das finde ich alles interessant genug, um diese Serie nicht total in die Tonne zu treten.
Aber ja, weil es auch interessant ist, wir kriegen dann Rückblenden in die 70er, wie dieses Haus entstanden ist und wer da früher gelebt hat. Und da werden tatsächlich noch so ein paar, weil du sagst, das Sozialthriller, so ein paar ja, Zusammenhänge, wie man halt damals gelebt hat, auch so Geschlechter und sowas. Es ist ein bisschen platt, aber es gibt andere Sachen, die sind noch viel platter. Ja. Eigentlich ist es ganz interessant. Also ich kann verstehen, warum man diese Serie gemacht hat, weil wenn man die pitcht und sagt, pass mal auf, ich habe eine Idee für eine Serie, das und das, klingt das erstmal ziemlich gut. Und es hat halt auch noch diesen tollen Bezug zu Smart Home und KI. Hoho. Ich weiß nicht, hast du diesen, ich habe ihn nämlich nicht gesehen, es gab doch irgendwie so einen ARD-Near-Future-Thriller mit Tobias Moretti, Das Haus oder so
ähnlich. Ja, stimmt.
Ja, ja. Hast du den gesehen? War der gut?
Also ich habe es gesehen, ich glaube, ist es nicht sogar ein Zweiteiler geworden? Also ich habe das gesehen, das war ja. Tobias Moretti-Stoff halt, extrem fiebrig alles. Mhm. So, ich fand den nicht so schlecht und das erinnert ja auch an diese Geschichte mit diesem Smart Home, wo dieser Lehrer von den zwei Schülern eingeschlossen
okay,
wird.
Okay, ja, das ist ein bisschen, ja.
So, aber das ist ja, anscheinend ist das jetzt ein neues Ding, so Smart Homes nehmen dich gefangen, ja. So, das ist hier auch so, obwohl die halt, das hast du ja schon angedeutet, die haben hier jederzeit die Exit-Option, die können jederzeit ins Auto steigen und abhauen, anfangs zumindest noch so und nehmen diese Option nicht wahr. Es ist ein kompliziertes Produkt.
Was ich ja ganz schön finde oder ganz spooky fand, ich habe 4 Folgen von dem 6-Teiler im ICE gesehen, also hatte ich mir runtergeladen und musste mich da schon ganz schön durchquälen, aber ich hatte dann den Ehrgeiz, das noch vor dem Wochenende und meinem Trip mit dem ICE noch abzuschließen und als ich dann an meinem Zielbahnhof aussteigen wollte und gerade 4 Folgen Cassandra gesehen hatte, hat die Tür nicht geöffnet von dem ICE. Alter. Da habe ich doch kurz einen Schreck bekommen und ja. Wusste nicht, ob ich noch in der Serie bin oder jetzt schon wieder in der Realität.
Du da je wieder rauskommst.
Genau.
Ja.
Also, wenn Smart Home, dann vielleicht doch lieber eine andere Serie gucken. Und wir hoffen, dass die deutschen Netflix-Serien demnächst wieder besser werden, wobei wir reden demnächst, egal, lassen wir hier an dieser Stelle, genau. Wir kommen, ihr könnt meine Gedanken nicht nachvollziehen, aber es wäre gespoilert, was die nächste Folge betrifft. Wir kommen zu unserer 4. Serie, Generation Z oder Generation Z, 6x45 Minuten ab Samstag, 15. Februar in der ZDF-Mediathek. Und am Dienstag, 18. Februar, kann man das Ganze auch am Stück linear bei ZDF Neo schauen. Das ist eine englische Serie von Channel 4, also Free TV, Free Private TV aus England, aus Großbritannien. Aber Geld vom ZDF ist da auch reingeflossen. Der Plot ist relativ simpel. Ein Militärtransporter verunglückt nachts in so einem Wald nahe der kleinen britischen Stadt Danbury. Und dieser Unfall, da ist anscheinend irgendwas ausgelaufen, umgekippt, hat fatale Folgen. Die Bewohner eines Seniorenwohnheims in der Nähe der Unglücksstelle werden ja mit diesem Zeug, was da ausgetreten ist, mit einem Virus infiziert. Dieses Virus gibt ihnen zwar neue Kraft und Energie, aber verwandelt sie eben auch in blutrünstige Zombies, die durch die Gegend streifen und frisches Fleisch essen müssen. Ja, und wir erleben aber nicht nur diese Militärs und diese Zombies, diese geriatrischen Zombies, sondern auch eigentlich so eine Gruppe von Teenagern, von Schülern. Die Schauspieler sind wahrscheinlich wieder alle zwischen 25 und 30 oder so. Aber hier sind es Schüler, die versuchen, so ein Coming-of-Age-Ding klarzukriegen. Und dabei werden sie halt mit diesen Vorgängen in Danbury gestört, dadurch, dass halt der ein oder andere Unfall mit viel Blut da passiert, und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Bevor ich weiter monologisiere, Jan, du grinst schon. Was möchtest du dazu sagen?
Es ist wirklich schwierig. So, die Leute lieben Zombie-Serien, also die haben immer noch Erfolge. Es läuft ja auch, The Walking Dead läuft, glaube ich, jetzt mittlerweile im 147.
Spin-offs.
Es ist ein populäres Genre und die Leute versuchen sich halt neue Enkel zu suchen, damit es noch weiter erzählbar ist. Und ich finde tatsächlich diesen Anker, den sie schmeißen, nämlich, dass sie eine Gruppe von Boomern, tendenziell eher Nachkriegsgeneration, also noch eine Generation davor, zu Untoten machen. Also sozusagen Untote zu wirklich Untoten machen und auf die Gen Z zu lassen, die halt das Stammpublikum von diesen Zombie-Serien bildet. Also dass sie aus dem Zombie-Topos einen Generationenkonflikt machen, finde ich super drollig. Also habe ich auch.
Also auch wieder eine Idee, wenn man die pitchen würde, wenn man sagen, ja klar, kaufe ich.
Genau, ist geil, kaufe ich. Ob das jetzt alles richtig gut umgesetzt ist, darüber kann man streiten. Es ist keine High-End-Serie und das merkt man natürlich gerade Zombie-Stoffen sehr an, wenn das jetzt nicht mit einem super Budget gemacht wurde, sondern so ein bisschen improvisiert werden musste. Gerade die ganzen Glibber-Szenen und so weiter, die sind jetzt nicht besonders edgy. So.
Die Masken sind nicht High-End.
Ja. Alles nicht High-End.
Ja. Es ist nicht richtig schlecht, aber es ist auch nicht gut.
Nee, richtig schlecht. Es ist unter aller Sau synchronisiert. Ja. Ich habe lange gesucht, um die Synchronisationsstudio zu finden, damit ich es hier nochmal wörtlich Person für Person einzeln dissen kann. habe ich nicht lange genug recherchiert, aber das ist wirklich, also schlimmer geht's nicht. Schlimmer geht es nicht zu synchronisieren. Und es ändert so ein bisschen von der ganzen Struktur her. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an die Rote Flut? Die mit Patrick Swayze aus den 80er Jahren, wo die USA von den... Von
ja, ich habe ihn nie gesehen, aber ich weiß, dass es damals so ein großes Thema war, dass man sagt, das ist so, so Angst vor Kommunismus.
Sowas, das waren die Zombies, waren ja halt Kommunisten, die Kommunisten in der Roten Flut, die USA überfallen haben.
Ach, das waren auch alles, Zombies?
Nee, es waren keine Zombies, aber das waren alles blutrünstige Schweine. So, alle dumm wie Brot und nur auf Töten aus, alle Russen und so. Und die Amis waren halt alle total smart und überlebensresilient.
Das waren auch 80er,
so.
Ne?
80er, genau. Ja. Und das ändert so ein bisschen daran, weil hier ist halt auch so diese Gruppe von Teenies, die wie in der Roten Flut halt irgendwie versucht, dieser Zombie-Invasion Herr zu werden, beziehungsweise da drin zu überleben. Und gleichzeitig gibt es dann aber noch so eine komische, unterirdisch agierende, halbstaatliche Spionagesquad, die halt diesem Unfall auf dem Grund geht. Da gibt es so eine Anführerin, also so eine Offizierin, die das Ganze leitet und die an einer Stelle sagt, wir müssen versuchen, dass so viel Schwachsinn über diese Situation hier gerade kursiert, dass alle Leute es für eine Verschwörungstheorie halten. Und das bringt es ganz gut auf den Punkt, wie heutzutage mit sowas umgegangen wird. So flood the zone with shit von Steve Bannon halt, so dieses so. Muss einfach, wenn du irgendwas vertuschen willst, schütte einfach so viel Mist in den öffentlichen Diskurs, dass keiner mehr falsch und gut voneinander unterscheiden kann. Und das ist so ein bisschen die Metaebene, die hier so reinspielt, weil es gibt tatsächlich am Ende noch ein verschwörungstheoretisches Element. So, also es nimmt noch eine Wendung in diese Richtung und dadurch bespielt diese Serie so verschiedene Pfade und bringt die ganz pfiffig miteinander in Verbindung, finde ich. Also es ist so keine Serie, die ich jetzt unbedingt aller Welt empfehlen würde, Wir haben sie auch tatsächlich so Hand aufs Herz drin, weil wir einen großen Mangel an interessanten Serien in diesem 2-Wochen-Zyklus für die nächste Folge hatten.
Ja, aber ich glaube, das ist schon eine Serie, über die wahrgenommen wird, also
kann sein, ja.
Über die gesprochen wird. Ich würde trotzdem ganz gerne nochmal auf diese Synchronisation zurückkommen. Und zwar, ich hatte gehofft, aber es ist wirklich eine Quälerei, dass über 6x45 Minuten, ne, sind es doch, auf Deutsch zu gucken. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist die Presseversion, das macht das ZDF leider oft, dass sie in der Presseversion keine Originalton hat, aber ich hatte, das läuft ja dann halt auch erst an, nachdem wir diesen Podcast aufgenommen haben, deswegen konnte ich das halt nicht in der normalen Mediathek gucken. Und dann habe ich habe einen längeren Mailwechsel mit dem ZDF gehabt, weil ich wissen wollte, kommt es denn auch im Original? Ja, es kommt im Original. Ihr könnt es dann auch in der Mediathek auf Englisch gucken. Dann habe ich gefragt, ja, kommt es denn auch auf Original mit Untertiteln? Und da hat ja komischerweise, haben ja die Mediatheken irgendwie Riesenprobleme mit. Ne? Also warum nicht, wie bei jedem Streamer, gibt es immer die Option Untertitel.
Ja.
Und meine Antwort vom ZDF, die lese ich jetzt einfach mal vor. Die Mehrheit der fiktionalen Programme, 74% der Filme und 76% der Serien, wird in der ZDF-Mediathek mit deutschen Untertiteln angeboten. Und dann, wenn das ZDF zusätzliche Rechte erwirbt, werden Programme in Originalsprache angeboten. Besonders bei künstlerisch gestalteten Spiel- und Dokumentarfilmen lassen sich emotionale Situationen und Inhalte in originalsprachlichen Versionen meist unmittelbarer und intuitiver von Zuschauerinnen und Zuschauern erfassen. Bei lizenzierten fiktionalen Produktionen ist der Rechteerwerb jedoch oftmals schwierig und mit Kosten verbunden. Das gilt auch für Untertitel. Also das nehme ich denen einfach nicht ab. Das ist so eine typische ZDF-Öffrech. Antwort, wir sagten, du kannst ja Untertitel, ich meine, für jedes Podcast gibt es ein KI-generiertes Skript zum Mitlesen.
Ja.
Auch von unserem Podcast kannst du den ganzen Podcast, anstatt zu hören, einfach lesen. Also es kann doch nicht sein, dass das zu teuer ist oder zu schwierig, einfach den Leuten noch ein paar Untertitel zu geben. Also ich verstehe das nicht.
Ich
habe dann tatsächlich mal einen Test gemacht in der ZDF-Mediathek bei 3 Serien. Englisch und amerikanisch. The Outlaws gibt es jetzt 2. Staffel, ne? Mit Jessica Gunning aus Rentierbaby und Christopher Walken. Originalfassung, aber keine Untertitel. The Rookie, sehr populäre Polizeiserie. Staffel 5 im ZDF-Mediathek. Originalfassung, aber keine Untertitel. Extraordinary, diese Superhelden-Serie. Auch Originalton, aber keine Untertitel. Also ich finde es peinlich einfach.
Vielleicht ist das auch schon, vielleicht müssen wir, ist das auch so eine
Verschwörungstheorie. Wir haben gute Serien, aber warum können sie keine Untertitel?
Ich weiß es doch auch nicht, Erik. Aber es ist halt so, gerade wenn das, ZDF Neo hier mitproduziert hat, wie es zumindest in den Producer Notes steht, dann sollten sie eigentlich Zugriff auf sowas haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es tatsächlich, sie haben Sparzwänge und das kostet nochmal 8.600 Euro und die wollen sie halt nicht ausgeben, weil sie wissen, die meisten Leute gucken es eh stumpf auf Deutsch und so. Keine Ahnung. Ist aber auch so, ist ja ein Randaspekt dieser ganzen Geschichte, die es aber tatsächlich in der Übersetzung Version unerträglich macht. Es ist, du kannst es dir nicht angucken. Und das ist auch, wo wir nächste Woche jetzt über Families Like Ours sprechen, sowas, das sind auch, es sind nicht alle Stimmen so, aber das ist auch sowas von schrecklich synchronisiert, dass es einem wirklich komplett
lass den uns Spaß doch nächste Woche drüber sprechen, weil finde ich eigentlich nicht.
Ach, findest du nicht? Okay, ja, alles klar. Aber es ist wirklich, also hier ist es schwierig so, aber das macht die Serie im Ganzen jetzt. Wenn man denn dann die Möglichkeit hätte, es im Original zu gucken, würde es die ja nicht schlechter machen. Sowas. Es ist einfach eine witzige Serie. So, die hat,
ich glaube, dass sie sogar Ideen. Ziemlich gewinnt, wenn du diese Synchro nicht hast.
Ja, kann sein.
Aber guckt
euch die ruhig mal an. Also so wer Zombie-Serien mag, wird damit schon auch irgendwie einigermaßen okay bedient.
Konntest du was, weil das war, was mir gestern Nachmittag mein Zeitbudget so ein bisschen gesprengt hat, konntest du etwas mit dem Macher der Serie Ben Wheatley anfangen? Drehbuch, Regie, Idee?
Ich habe mich da 52. gar nicht tiefer mit befasst.
Ja, der Typ ist nämlich, ich habe ein bisschen nachgelesen, der hat ziemlich viele Genrefilme gemacht, die auf Festivals liefen, Preise gewonnen haben. Das ist durchaus ein renommierter Mann, der ist auch schon ein bisschen länger dabei. Der hat so Filme gemacht wie A Field in England oder, dann habe ich nämlich angefangen zu schauen, ganz prima Film, Sightseers, Killers on Tour, gibt es bei Amazon, ist schon ein bisschen älter, von 2012. Das ist so ein britischer Gesellschaftsrealismus. Es erzählt von so einem nordenglischen Paar, die so mit so einem Wohnwagen zu so Ausflugszielen so eine Tour machen und weil sie immer genervt sind von irgendwelchen Leuten, dann anfangen, da überall Leute umzubringen. Das ist ein ganz wunderbarer, fieser, kleiner Film und der ist auch von Ben Wheatley. Woran ich gesehen habe, der Typ, der hat was drauf. Mhm. Und ich habe auch ein bisschen bei Reddit nachgelesen, was Engländer über die Serie geschrieben, die auch gesagt haben, ey, ich liebe alle Filme von Ben Wheatley, aber hier hat er echt Scheiße gebaut. Die haben auch die Charaktere, die Dialoge kritisiert. Und eine Sache, die mir extrem auf die Nuss gegangen ist, ist, dass diese Serie eigentlich so eine ständig vorhandene Text-Bild-Schere hat. Also auf der einen Seite gibt es ja diese klassisch triebgesteuerten Zombies oder auch diese verwirrten Jugendlichen, aber die reden die ganze Zeit total reflektiert und klug in so Stanzensätzen daher.
Wie meinst du jetzt, die Jugendlichen oder die Zombies?
Die Zombies.
Ja.
Die Zombies reflektieren sozusagen ihr eigenes Sein und das funktioniert überhaupt nicht in dieser
Art. Ja, wobei es ist ja auch schon gewollt, dass das hier, sind ja nicht diese trägen Dumpfbacken, die halt irgendwie nur vom Blut gelockt werden, sondern die bleiben ja schon noch humanoid. So, das ist ja auch ein Twist dieser Serie, glaube ich, dass die nicht komplett abschmieren und sich komplett entmenschlichen. So.
Aber findest du nicht, dass das ein Problem ist? Zombies, die ihr eigenes Zombiesein reflektieren?
Ja,
ist
komisch auf jeden Fall.
Aber also beim Vampir funktioniert das, ne?
Ja.
Dieser Drang, dieser Blutdurst. Aber beim Zombies sind nicht umsonst diese Tumpen, diese Masse, ne? Dieser Mob, der auf alles Fleischliche
losgeht. Aber kannst du ja trotzdem machen. Also es ist ja nicht illegitim,
das
zu machen. Es ist so eine Frankenstein-Referenz im Grunde genommen, der ja auch irgendwie ständig über sich nachgedacht hat.
Also ich habe mir mal einen Monolog rausgeschrieben von einer infizierten Seniorin, die sagt dann, die fängt dann nämlich auch an, Gutes zu tun und über ihr eigenes Sein nachzudenken. Sie sagt, vor ein paar Tagen wäre unsere Begegnung nicht so friedlich verlaufen. Ich hätte euch definitiv in kleine Stücke gerissen. Aber ich hatte einen Sinneswandel, sagt sie tatsächlich, ich zitiere hier original. Ich traf die Entscheidung für eine Körperspende zugunsten der Forschung. Also das sind wirklich Erklärbär-Zombies, denen wir hier begegnen.
Gibt's auch.
Das ist nicht wirklich gut. Ne?
Und nee, aber es ist auch tatsächlich so, als ich habe dann, nachdem wir uns dafür entschieden haben, Generation Z oder Generation Z zu besprechen, habe ich direkt auch von erzählt, diesen Amazon-Film The Order gesehen.
Und ich habe mal kurz reingeguckt, ich hatte wenig Zeit, ist Nummer 1 bei Amazon.
Ja.
Ich hatte mich gefragt, wo du den Bezug herstellst oder willst du einfach noch...
Nein, kein Bezug.
Du willst einfach noch einen Tipp loswerden.
Ich hätte lieber den, wenn ich das auch nur einen Tag früher erfahren hätte von diesem The Order. Das war so ein bisschen an mir vorbeigelaufen. Der ist auch erst am 5. Februar oder sowas angelaufen bei
Amazon. Jude Law und Nicholas Holt.
Ein fantastischer Film, finde ich. Also so, ich wirke einfach mal Generation Z ab, weil wir kommen da eh nicht weiter.
Kannst du machen, wir mussten uns ja schon über die ganze Dauer durchquälen.
Ja, geht um so einen realen Fall einer rechtsextremen Miliz, die sich von der damals schon sehr, sehr radikalen Aryan Nation abgespalten hat, weil die endlich mal Tacheles reden wollte. Und in Washington, also oben im Nordwesten Amerikas, mehrere Morde begeht und versucht halt da irgendwie die Weltrevolution von dort aus zu starten. Und das wird mit Jude Law als Cop, der den auf die Schliche kommt, gespielt. Und es ist ein Film nur, also 90
spielt
Minuten.
Spielt in den 80ern, ne? Mitte der
spielt
80er,
in den 80ern.
Oder Anfang der 80er.
Und das ist, also das läuft bei Amazon Prime so, wenn ihr das habt, schaut euch das an. Das ist ein sehr, sehr dichtes Stück Historytainment, das halt im Grunde genommen auch True Crime ist. Aber das einem wirklich Angst macht. So, es ist aber, also man geht da raus und sagt so, ey, fuck, diese Leute, die damals halt noch in ihre Schranken gewiesen wurden, die sitzen gerade in der Regierung. So, wir haben ein Problem. Aber trotz, auch wenn das ein bisschen Angst macht, schaut euch das an, The Order bei Amazon Prime.
Ich habe viele so Michael Mann-Vergleiche gesehen, einfach so extrem realistische, zupackende Thriller mit großer Expertise und Detailversessenheit gemacht. Ich hatte die ersten 20, 30 Minuten gesehen, hatte auch einen ziemlich guten Eindruck davon. Vielleicht zum Abschluss nochmal, weil für solche Qualität braucht man auch Geld. Und um nochmal auf Generation Z zurückzukommen, die Apokalypse darzustellen ohne Geld ist tatsächlich so ein bisschen ein Problem. Also ich habe endlich mal, wollte ich schon ganz lange sehen, wollte ich schon im Kino sehen, den Film Civil War gesehen von Alex Garland, den es ja auch jetzt bei Netflix gibt, um auch noch einen Filmtipp loszuwerden. Bin großer Alex Garland-Fan, der hat ja auch Ex Machina gemacht und sowas. Hast du gesehen Civil War
schon? Ja, habe ich gesehen.
Da habe ich wieder gedacht, der Garland hat ja auch Zombie-Filme gemacht. Also der hat ja diese 28 Days Later, wo jetzt dieses Jahr 28 Years Later kommt. Er ist ja nur der Drehbuchautor. Aber wie diese Endzeit in den USA, und da ist auch wieder ein schöner Bezug jetzt zu dem The Order-Film, weil da geht es ja um Bürgerkrieg in den USA, wie fantastisch das aussieht, da dachte ich so, okay, ein bisschen Geld braucht man auch, um die Apokalypse und natürlich auch Gespür und Geschmack, um die Apokalypse darzustellen. Ja. Und das ist dann teilweise bei Generation Z, wo halt viele Szenen einfach im Wald spielen, weil man da nichts aufbauen musste oder in so ganz normalen Küchen von englischen kleinen Häuschen. Es ist dann teilweise im Zusammenspiel mit schlechter Schminke und schlechten Masken dann halt einfach doch ein bisschen wenig. Ne?
Ja, manchmal ja.
Genau. Ja, du hast schon ein Thema gespoilert. Wir reden über die Thomas Winterbergs erste Serie, hier Dogma Papst. Erste Serie Family Like Ours in der nächsten Folge und wir werden über die neue deutsche Apple-Serie Krank reden, die ich gerade schaue und wir suchen jetzt noch nach zwei weiteren Themen für unsere nächste Sendung am Freitag, dem 28. Februar. Dann kehrt auch eine noch der Fernsehpodcast zurück und bevor ihr ausschaltet, bitte jetzt an dieser Stelle in eurer App nach der Möglichkeit suchen, eine Bewertung dazulassen und uns natürlich am liebsten ein bisschen positiv zu pushen. Das hilft uns im Sinne des Algorithmuses, dass unser Podcast leichter gefunden wird. Und ansonsten könnt ihr uns auch gerne kontaktieren über Instagram, Facebook, fernsehpodcast@web.de, per Mail. Und ja, Jan, dann würde ich sagen, wir sprechen wieder in 14 Tagen.
Wir freuen uns sehr auf euch.
Macht's gut, bis dann.
Tschüss.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.